Herr Neff, das Interesse an esoterischen Themen scheint gerade in der heutigen Zeit sehr groß zu sein. Sie sind Großmeister des Amok, eines rosenkreuzerischen Initiatenordens. Was kann ich mir unter Amok vorstellen?
Amok ist ja ein Wort, das sich aus verschiedenen Buchstaben zusammensetzt und jeder Buchstabe hat eine bestimmte Bedeutung. Man kann es so formulieren, es ist die alte mystische Ordnung vom Rosenkreuz und damit kann man schon erkennen, dass die Rosenkreuzerlehren hier eine besondere Rolle spielen. Was sind die Rosenkreuzerlehren? Es ist eine besondere Lehre, die die Zusammenhänge aufzeigt zwischen dem Menschen, dem Kosmos und der Natur und dem, was der Mensch allgemein unter Schöpfung versteht und natürlich auch unter Gott. Und es ist ein Einweihungsweg. Das bedeutet, dass man in diese besonderen Lehren, wie sie seit vielen Jahrhunderten weitergegeben worden sind von Generation zu Generation, eingeführt werden sollte, vor allen Dingen auch, um sie in ihrer Tiefe und Umfassen zu verstehen.
Was heißt denn Einweihung in diesem Zusammenhang?
Ja, Einweihung bedeutet, dass man diese Lehren im Grunde genommen nur verstehen kann, in seiner Tiefe und Umfassen, wie vorhin schon gesagt, indem man auf eine besondere Weise nach alter Tradition eingeführt wird. Das erinnert uns an die alten Mysterienschulen, die es früher gab, die wir vor allen Dingen aus der griechischen Antike her kennen und dann weiter zurückführen, vor allen Dingen auch im alten Ägypten, wo man, wenn man in das höhere Wissen und in die höheren Weisheiten, in die höheren Zusammenhänge zwischen Schöpfung, Mensch, Natur eingeführt werden möchte, dass dies einfach nicht nur über den Intellekt geschehen kann, sondern vor allen Dingen die innere Erfahrung eine ganz besondere Rolle spielt. Der Mensch ist in erster Linie ja, was man immer gerne vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit vielleicht zu wenig berücksichtigt, ein geistiges Wesen. Das heißt eben, seine Psyche spielt eine besondere Rolle in seinem Leben überhaupt. Und im Grunde genommen wird das Leben des Menschen wenig von außen her bestimmt, sondern von innen her. Und die Lehren zeigen ihm. Und deswegen ist es ein Einweihungsweg, wie man Schritt für Schritt und von Grad zu Grad aus seinem Inneren heraus die verborgenen Fähigkeiten, die in jedem Menschen von uns verborgen sind, diese anregt und erweckt und so eine Voraussetzung dafür schafft, was man unbedingt als notwendig erachten sollte, was den Menschen zur höheren Form, zu höherem Bewusstsein und zu höherem Erkennen des Lebens führt, in dem er sich befindet.
Es ist ja erkennbar, dass sich das allgemeine Interesse immer mehr auf das Äußere verlagert und das Innere des Menschen tritt in den Hintergrund. Ist es vielleicht das, woran die heutige Zeit krankt, dass der innere Mensch sich nicht mehr entfalten kann?
Meines Erachtens ist das das größte Problem unserer Gesellschaft heute. Und nicht nur auf unsere Region bezogen, sondern generell. Denn der Mensch ist heute geradezu gezwungen, könnte man fast sagen, sein Bewusstsein nur noch nach außen zu richten. Und das, was er heute unter innen versteht, mündet dann meistens lediglich in die persönliche Problematik, die in seiner Psyche zu finden ist. Aber der Mensch ist viel mehr. Der Mensch ist, geht weit darüber hinaus und das, was wir unter Geist verstehen, ist so umfassend auch im Menschen verankert, sodass er sich selbst sehr verkleinert, minimiert, wenn er meint, sein Wesen nur auf diese äußere Erkenntnisse und lediglich auf seine psychische Problematik zu beziehen.
Kann ich daraus folgern, dass Amok sehr starken Wert darauf legt, die geistige Seite des Menschen in den Alltag zu integrieren? Oft stellt man sich ja vor, dass die Beschäftigung mit geistigen Inhalten getrennt ist von alltäglichen Aktivitäten.
Ich denke, beides gehört zusammen. Zuerst einmal lehrt Amok ja eine praktische Mystik. Das heißt, eine Mystik, die im praktischen Leben integriert werden kann und auch sollte. Und das beginnt aber normalerweise damit, dass man zuerst einmal sich auf dem Weg der Selbsterkenntnis begibt. Das heißt, dieses sogenannte Erkenne dich selbst, das wir kennen von Philosophien her und immer wieder den Menschen nachdenklich gemacht hat, damit beginnt im Grunde genommen der ganze amorksche oder rosenkreuzerische Weg im Allgemeinen. Man muss zuerst einmal sich selbst erkennen und herausfinden, wer man überhaupt ist, was für eine Persönlichkeit. Was ist Persönlichkeit überhaupt? Ich glaube, das ist auch sehr verloren gegangen, denn die meisten Menschen verstehen unter Persönlichkeit lediglich, wie sie sich äußerlich bewegen und geben. Und das ist nur vielleicht sogar der allerkleinste Teil der Persönlichkeit und nichts anderes als lediglich eine äußere Antenne. Der Mensch lernt im Grunde genommen durch die amorgschen Lehren, durch die Lehren der Rosenkreuzer, zuerst einmal kennenzulernen, wer er wirklich ist. Das heißt also, im Menschen sind so viele verborgene Fähigkeiten eben vorhanden, die er im Grunde genommen eigentlich viel zu wenig nutzt. Und in dem Maße, wie wenig er sie nutzt, in dem Maße unglücklich ist er im Grunde genommen auch im Leben allgemein. Und die Lehren sollen ihm helfen, dass er diese verborgene Seite seines Wesens kennenlernt und darüber hinaus erfährt, dass er noch zu ganz anderen Dingen im Leben fähig ist, als er annimmt. Und dann eben zu lernen, das, was er von innen heraus, aus sich selbst heraus erkennt, dann im normalen alltäglichen Leben zu integrieren. Das heißt also, ein vollwertiger Mensch zu sein. Und das kann er nur deswegen sein, indem er seine Persönlichkeit erkannt hat und diese dann voll und ganzheitlich in das Leben eingebracht hat. Und diese inneren verborgenen Fähigkeiten zu erkennen und wahrzunehmen, ist das Erste, was man im Laufe dieses Studiums eigentlich lernt. Und dann als nächsten Punkt, wie man diese in sein äußeres Leben integriert und dadurch lernt, eben dieses Leben zu meistern. Indem man weiß, wo die Aufgabe meines Lebens überhaupt liegt. Die meisten Menschen wissen das gar nicht und leben nur so in die Welt hinein, wie sie eben die äußeren Einflüsse vorgegeben finden und wie sie am besten dann lernen, damit umzugehen. Aber dass Menschen in sich selbst ein unwahrscheinlich großes Potenzial in sich tragen, das zu wenig genutzt wird, das sollen diese Lehren helfen zu entdecken und herauszufinden und dadurch ein ganzheitlicher Mensch zu werden.
Sie sprechen von Lehren, die zum Teil bis ins antike Griechenland oder sogar ins alte Ägypten zurückreichen. Heißt das jetzt, dass Sie davon ausgehen, dass das, was für den damaligen Menschen vor Tausenden von Jahren wichtig war, auch heute noch greift? Ich muss gestehen, ich habe Schwierigkeiten mit dieser Vorstellung, dass der Mensch heute noch genauso beschaffen sein soll wie vor vielen Jahrtausenden.
Im Grunde genommen hat der Mensch, was sein Wesen anbelangt, sich bis heute nicht verändert. Der wird immer gleich bleiben. Egal ob Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, lediglich das, was sich ändert, ist eben seine äußere Aufnahmefähigkeit. Hier hat es sich sehr stark entwickelt, wenn wir nur die Wissenschaften betrachten. Und es ist faszinierend und enorm, was eben die Wissenschaft durch den sogenannten äußeren Geist alles zu erreichen vermag. Aber etwas ist dabei verloren gegangen. Der Mensch, seine größte Reise im Grunde genommen, ist die Entdeckung seines Selbstes. Und dieses innere Selbst, wie es die Rosenkreuzer nennen, das den Menschen zu seinem größten Teil im Grunde genommen überhaupt ausmacht, zieht sich mehr und mehr zurück, je mehr der Mensch sich nur noch nach außen ausrichtet. Und das wieder zu entdecken und wieder in seinem Leben fest zu integrieren und dadurch wieder das zu empfinden, was man Lebensfreude nennt, und Anteil auch am kosmischen Geschehen und was man auch Intuition nennt und Zugang zu den inneren Erfahrungen, die von wesentlich, wesentlich größer sind und umfassender und umfangreicher, als es die äußeren Erfahrungen überhaupt sein können. Das ist das, was dem Menschen heute im Grunde genommen fehlt. Und das ist etwas, was die Rosenkreuzer-Lehren gerne den Menschen weitergeben wollen. Durch den alten, traditionellen Einweihungsweg, wobei man sich an dem Wort alt nicht stören darf, es zeigt lediglich darauf hin, eben wie viele Jahrhunderte hindurch dieser Weg schon gegolten hat und wie er heute nach wie vor unverändert weiterhin auch gültig ist und den Menschen eben diese höheren Erfahrungen näher bringen will, die er zuerst einmal in sich selbst macht. Und wenn er diese höheren Erfahrungen in sich selbst gemacht hat, das heißt also, wenn er seine geistige Welt bis zu einem gewissen Maß erfahren und erforscht hat, wird er feststellen, dass selbst die äußere Welt, so wie sie auf ihn zukommt, von ganz anderer Natur ist, als er das landläufig meint. Unsere Welt ist, so sagen die Lehren, so haben die alten Mystiker immer gesagt, aber auch die alten Philosophen immer gesagt, ist eine duale Welt. Das heißt also, es ist alles zweifach aufgebaut. Sie kann nur deswegen existieren, weil sie sein Gegenüber hat. Und in dem Moment, wo die Welt einseitig wird, wird sie eine arme Welt. Und das, was die Rosenkreuzer Lehren eben auch erreichen wollen, ist, den Menschen eben von dieser Einseitigkeit zu befreien, ihm die andere Seite seines Wesens aufzuzeigen und wie er diese andere Seite seines Wesens in seine Seite, die er bisher gekannt hat, eben integrieren kann. Einweihungsweg deswegen auch, weil diese alte traditionelle Form dieses Weges Schritt für Schritt aufgebaut ist, wie der Mensch immer tiefer und umfassender sich selbst erfahren kann und darüber hinaus natürlich die Lehren zur Verfügung hat, die die Rosenkreuzer ihm zur Verfügung stellen. Die Lehren, die sich befassen mit den Zusammenhängen in der Welt, wie die geistige Welt auf die materielle Welt, wie sie verbunden sind und wie sie aufeinander wirken. Darüber hinaus überhaupt, was Bewusstsein überhaupt ist, denn Bewusstsein ist etwas, was den Menschen sehr stark beschäftigt, denn es ist alles das, wie etwas auf ihn eintrifft, wie es ihn bewegt und wie er etwas überhaupt erkennen kann, das nennt man Bewusstsein und wie dieses Bewusstsein eben auch verändert werden kann. Und darüber hinaus eben die gesamten Zusammenhänge in der Schöpfung und in der Welt, wie wir sie eben rein äußerlich und materiell wahrnehmen können, wie sie verbunden ist mit der sogenannten geistigen Schöpfung, in der im Grunde genommen erst der Samen gelegt worden ist, wie sich etwas verändern kann. All diese Dinge gehören einfach zu diesem Einweihungsweg hinzu, wo der Mensch dann immer tiefer eben in die Erfahrungswelt von sich selbst und in die Erfahrungswelt der Rosenkreuzer eingeführt wird. Oberstes Prinzip, und das ist, denke ich, sehr wichtig, was die Aufgabe von Amok überhaupt ist, dem Menschen aufzuzeigen, wie anfangs schon gesagt, dass er kennenlernt die Zusammenhänge zwischen Geist, Natur, Mensch, Kosmos und Gott, so könnte man es bezeichnen. All dies sind Wesensmerkmale oder Stufen in der Schöpfung. Und alle diese verschiedenen Wesensmerkmale oder Stufen sind in ihm selbst festgelegt. Und durch diesen Einweihungsweg werden ihm diese Stufen nicht nur bewusst, sondern sie werden auch in ihm selbst aktiviert, sodass er dann diesen Weg beschreiten kann, der ihn dann eben bis hinein zu den höchsten, tiefsten Erfahrungen seines Wesens führt.
Ich verstehe daraus, dass es offensichtlich einen festgelegten Weg gibt. Wie sieht er denn nun konkret aus? Ich habe von Einweihungen oder Initiationen gehört und von tradierten Lehren. Was bekomme ich an die Hand, wenn ich mich dieser mystisch-philosophischen Vereinigung anschließe? Wie lerne ich mich selbst kennen?
Wollen wir also etwas mehr in die Praxis hineingehen? Wie sieht das aus? Gut, wenn man sich dafür entschließt, diesen Weg zu gehen und dann eben um Aufnahme im Amok nachsucht und dieses dann von dort auch bestätigt wird, bekommt man zuerst einmal monatlich Studienbriefe zugesandt. Sie führen einen ein in die Lehren in ganz einfacher Form normalerweise, in ganz normaler Sprache, das heißt also für jeden verständlich. Und es ist sekundär, auf welcher beruflichen Ebene er sich befindet. Denn die Monographien sind so einfach gehalten, müssen auch einfach gehalten sein, da sie vor allen Dingen auch dafür geschrieben sind, könnte man sagen, um das Innere anzuregen. Und man bekommt zuerst einmal die sogenannten einführenden Monographien, wird dann als ein Postulant angesehen, der sich also so langsam eben hineinfindet in die Lehren. Und dann, wenn man durch diese 2 Monate als Postulant hindurchgeschritten ist, dann wird man als ein Neophyt angesehen. Und das sind wiederum 3 Stufen und wird nun vorbereitet eben in die als Tempelgrade bezeichneten Monographien einzutreten. Dafür gibt es besondere Einführung auch in den entsprechenden Grade Und dann, nachdem diese Einführung stattgefunden hat, bekommt man das Studienmaterial dafür übermittelt, das einem hilft, das, worin man eingeführt worden ist, in der entsprechenden Weise nun auch wirklich nach herkömmlicher Art und Weise zu studieren. Man richtet sich zu Hause einen Studienplatz ein, wo man wenigstens einmal in der Woche, am Abend am besten, eine Stunde sich zurückziehen kann, um das, was man als Studienbriefe oder Monographien bezeichnet, eben durchgeht und studiert. Es werden darin Übungen angeboten, die man durchführen soll. Und so langsam eröffnet sich dann einfach so das Verstehen dieses ganzen rosenkreuzerischen, rosenkreuzerischen Lehrmodells. Das Entscheidende ist, was durch das Studium schon zu Beginn im Grunde genommen bewirkt wird, ist, dass man anhand der Übungen, die einem gegeben wird, beginnt, sein Bewusstsein zu einer gewissen Harmonie zu bringen, zu einer gewissen Ausgewogenheit. Und diese Ausgewogenheit ist vor allen Dingen für das Leben ja unwahrscheinlich notwendig, in der der Mensch heute ja eingebunden ist in so viele Aktivitäten und dadurch diese Ausgewogenheit, die er für dieses Leben im Grunde genommen dringend benötigt, schon zu Beginn des Studiums lernen kann. Und dann darüber hinaus lernt er auch sehr schnell Verbindung aufzunehmen mit den Gruppen, die es überall in den Städten gibt, wo man sich dann auch zusammenfindet, um gemeinsam eben die Lehren auch zu vertiefen und eben auch gemeinsam zu besonderer mystischer Arbeit sich zusammenfindet, einen Tempel besuchen kann und darüber hinaus auch gemeinsam Meditation und auch die rosenkreuzerischen Rituale pflegen kann, je nachdem, in welchem Studienstand man sich eben befindet.
Nun sprachen Sie von Ritualen, Sie sprachen sogar von einem Tempel. Wenn man diese Begriffe hört, wird man ja auch schon mal verunsichert. Man denkt vielleicht an verborgene Geheimgesellschaften, zum Teil sogar an gefährliche Dinge, die da ablaufen. Manche Menschen haben vielleicht auch Hemmschwellen, sich solchen Erfahrungen zu öffnen. Was geschieht denn nun in einem Tempel oder was ist ein Ritual bei Amok?
Ja, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Grunde genommen. Tempel ist ein Wort allerdings, das insofern in aller Munde ist, dass es immer als ein besonderer Ort angesehen wird. Ein Ort, an dem man zusammenkommt, um, sagen wir einmal, sich gemeinsam einer höheren Erfahrung hinzubegeben. Der Begriff Gott, die Gottesvorstellung, spielt natürlich eine besondere Rolle, wenn man an einen Tempel denkt. Und in der Tat versucht man in einem Tempel durch besondere, sagen wir mal, Vorgehensweise, durch alte rosenkreuzerische Vorgehensweise, wie es seit Jahrhunderten weitergegeben wird, ist man bemüht, eben jene Erfahrung zu machen im Tempel, die man als eine Gotteserfahrung bezeichnen will. Gottes Erfahrung erinnert vielleicht an eine Religion. Aber mit dieser Gotteserfahrung ist weder ein bestimmter Gott irgendeiner Religion gemeint oder vielleicht der Gott von allen Religionen zusammen. Einfach das Höchste, das in der Schöpfung existent ist und wovon alles ausgegangen ist. Und dieses Höchste, das in der Schöpfung existent ist und von dem alles ausgegangen ist und von dem alles auch erhalten wird, sonst hätte die Schöpfung überhaupt keinen Bestand. Jedenfalls ist das ein ganz wichtiger Punkt der rosenkreuzerischen Lehren. Diese Gottesvorstellung wird eben in diesen rosenkreuzerischen Tempeln gepflegt und es wird jedem, der eben in einem Tempel diese besonderen Rituale auch mitpflegt, kann diese Gottesvorstellung bewusst werden, insofern bewusst werden, dass jeder Mensch in sich selbst einen Funken dieses Göttlichen in sich trägt und im Tempel kann er dies erfahren. Rituale ist ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt auf dem rosenkreuzerischen Einweihungsweg. Ein Ritual ist wie ein Mandala, ein Begriff, den man heute kennt aus der fernöstlichen Philosophie hauptsächlich, in dem eine ganz bestimmte Anleitung vorgegeben ist und deren Ziel es ist, eine Erfahrung aus dem höheren Bewusstsein herauszumachen. Und wir nennen das das sogenannte kosmische Bewusstsein. Oder Amok spricht zum Beispiel auch vom sogenannten kosmischen Sanktum. Es ist ein geistiger Ort, der für die Rosenkreuzer immer zu allen Zeiten eine ganz besondere Bedeutung gehabt hat. Und mit diesem geistigen Ort kann man Verbindung aufnehmen, was dem eigenen Wesen im Grunde genommen sehr, 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 sehr für das eigene Wesen sehr kräftigend sein wird. Und die Vorstufe dessen ist, was man, und auch das spielt bei den Rosenkreuzern eine große Rolle, als Erleuchtung bezeichnet. Gefahren in der Tat, wenn man heute manchmal von Tempeln und Ritualen hört und wenn man eben dann hört, was man heute darunter auch verstehen kann und wie viel Missbrauch es mit diesen Dingen auch geben kann, da muss man in der Tat vorsichtig sein und kann also wirklich nur davor warnen, wenn diese Dinge eben auf alle möglichen Arten und Weisen von unseriösen Gesellschaften gepflegt werden, denen ganz andere Ziele im Vordergrund stehen, dann kann es sehr schnell natürlich passieren, dass diese Dinge einen sehr negativen Klang bekommen. Was Rituale und Tempel im Sinne der Rosenkreuzer anbelangt, so ist es im Grunde genommen jener Ort und das sind es jene Meditationen, möchte ich vielleicht einmal sagen, die einfach nur dafür da sind, um den Menschen zu einem höheren Bewusstsein, zu einer höheren Schau, zu einer höheren Wahrnehmungsform zu verhelfen. Und diese Dinge sind natürlich für die Menschen, die diesen Weg gegangen sind, immer nur äußerst segensreich gewesen und haben ihm geholfen, sein Wesen, seine Welt, seine Schöpfung besser und tiefer zu verstehen. Aber eben gibt es natürlich eben auch heute Gesellschaften, die diese Worte, diese Begriffe verwenden, aber etwas ganz anderes im Sinn haben. Da kann man nicht vorsichtig genug sein. Rituale selbst sind uralt. Sie gehen zurück auf die griechischen Mysterien bis hinein in die alte griechische, ägyptische Tradition. Und dort wurden diese Rituale schon allein deswegen gepflegt, um den Menschen eben hinzuführen zu dem, was man unter Gott versteht, was damals natürlich andere Ausdrücke hatte. Und auch in den Mysterienschulen waren diese Rituale von großer Bedeutung insofern, als sie den Menschen einfach in ein höheres Bewusstsein hineinführen wollten. Nichts anderes sind die rosenkreuzerischen Rituale heute.
Jetzt habe ich den Begriff Erleuchtung gehört. Das ist ja immer die große Wunschvorstellung. Wie komme ich denn da überhaupt hin? Erreiche ich sie überhaupt irgendwann? Gibt es einen Weg dahin? Kommt sie plötzlich? Kommt noch etwas danach? Bin ich irgendwann mal fertig?
Ja, in der Tat, Erleuchtung ist ja nun ein Wort, das etwas arg geschunden ist. Und man ist manchmal auch sehr leichtfertig mit diesem Begriff eben umgegangen. Manchmal aber auch stellt man es sich zu kompliziert vor. Für die Rosenkreuzer bedeutet Erleuchtung einfach, dass man irgendwann einmal aufgrund dieses Einweihungsweges, und das sage ich jetzt ganz betont, eine Stufe erreicht, in der das Bewusstsein doch so sich intensiviert hat, dass man einfach von einer ganz anderen Ebene aus Dinge betrachten kann. So wie wir es manchmal ja auch in verschiedenen Religionen im Grunde genommen vorfinden, als bestimmte Zustände, die dort dargestellt werden, dass der Mensch tatsächlich auf seinem Weg irgendwann eine Stufe erreichen kann, in der er eben tatsächlich erkennen kann, wahrnehmen kann, aufnehmen kann in seinem Bewusstsein, wie denn die Dinge, die um ihn sind, wirklich beschaffen sind. Und natürlich, wenn jemand einfach diesen Begriff Erleuchtung verwenden würde, um zu versprechen, dass man das meinetwegen in einem Kursus von 7 Tagen lernen kann oder wie auch immer, was manchmal ja auch stattfindet, so würde ich aufgrund meiner Erfahrung dies als einen großen Humbug bezeichnen. Denn dies ist in der Tat ein langsamer Weg. Es gibt keinen schnellen Weg dorthin. Wer dies verspricht, da wäre ich sehr vorsichtig, denn das innere Selbst oder das innere Bewusstsein des Menschen lässt sich nicht in äußere Zeitabläufe pressen. Es ist abhängig davon, auf welcher Entwicklungsstufe sich jeder Einzelne befindet. Und der Weg, der eben durch Amok angeboten wird, zeigt einem eben, wie man diese Stufen beschreiten kann, dass man tatsächlich irgendwann einmal diesen Zustand erreichen kann, indem man eben das sagen wir einmal, erhalten kann, was man als die höhere Schau bezeichnet.
Wie kann ich denn nun sicher sein, wenn ich mich schon auf den Weg der Selbsterkenntnis begeben möchte, dass ich bei Amok gut aufgehoben bin? Oft wird in solchen Zusammenhängen ja auch von Manipulation gesprochen. Wie schafft Amok es jetzt, jedem den für seine Persönlichkeit passenden Weg zu bieten?
Eine der wichtigsten Prinzipien, die für Amok von ganz großer Bedeutung sind, ist das Prinzip der Toleranz und der Freiheit. Der Mensch soll durch die Lehren ja lernen, ein freier Mensch zu werden. Das heißt also, so weit als möglich frei von Manipulationen. Und dies ist auch der Fall, wenn man einmal sein inneres Wesen erkannt hat und wenn man gelernt hat, auf seine, wie wir das bezeichnen, innere Stimme zu hören, die im Grunde genommen den Menschen lenkt und leitet. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Erfahrungen auf dem sogenannten rosenkreuzerischen Weg, in dem der Mensch durch die Intuition sich selbst und sein Inneres erfährt. So beginnt es, so fängt es an. Und wenn er dieses erfahren hat, hat er einen ganz wunderbaren Lenker gefunden, der den Menschen hilft, sich nicht, sagen wir einmal, von Manipulationen beherrschen zu lassen und eben sich selbst zu erkennen, so wie er ist, wozu das Prinzip der Freiheit unbedingt gehört. Generell, wie schon gesagt, spielt das Prinzip der Freiheit eine große Rolle, aber was man auf diesem Weg auch lernt, dass Freiheit ohne Verantwortung nicht möglich ist. Zur Freiheit gehört auch die Verantwortung. Das heißt also, dass man für sich auch erkennt und wahrnimmt, wie man sich so im Leben verhält, in dieser Welt, um auch ein nützliches Glied in der Gesellschaft zu sein und um selbst auf seine Art und Weise, und dies kann bei jedem ganz verschieden sein, dazu beizutragen, dass die ethischen Werte in unserer Gesellschaft aufrechterhalten und vielleicht auch gestärkt werden können. Vor allen Dingen in unserer Ellbogengesellschaft, in der wir uns heute befinden, denke ich, dass das von ganz besonderer Bedeutung ist. Wenn man diesen Weg geht, wird man innerlich stark. Das ist, denke ich, sehr wichtig, vor allen Dingen auch zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Und man erkennt dann eben, wie man diesem Prinzip der Verantwortung auf seine Weise, so wie es der eigenen Persönlichkeit entspricht, gerecht werden kann.
Das ist ja gerade der springende Punkt heutzutage. Wir lernen, dass wir uns durchsetzen müssen. Wir leben in einer Ellbogengesellschaft und Ego ist ganz groß geschrieben. Was passiert denn jetzt, sollte ich mich dem Amok anschließen? Ich lerne, mich bestimmten ethischen Prinzipien entsprechend zu verhalten und leider aber schaffe ich es nicht, den Anforderungen des heutigen Lebens gerecht zu werden. Besteht diese Gefahr?
Eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, was wir auch immer wieder bei unseren Studierenden feststellen. Gerade wie viele Menschen kommen zu uns, eben weil sie genau diese Probleme haben und Schwierigkeiten haben, sich in dieser Ellbogengesellschaft durchzusetzen. Das Wesentliche, was man eben dabei lernt und was man in sich erfährt, man bekommt immer mehr Zugang zu sich selbst und lernt und weiß, was zu einem gehört. Und automatisch aus sich heraus entwickelt sich auch der entsprechende Wille, die Dinge so durchzusetzen, wie man sie braucht für sein Leben. Das ist ja eben genau das Wesentliche, dass eben die Unfähigkeit, sich durchzusetzen, genau daraus resultiert, dass der Mensch eigentlich gar nicht weiß, wer er ist und keinen Zugang zu sich selbst hat. Wenn er es weiß, und wenn er den Zugang zu sich selbst wieder gefunden hat, dann weiß er auch, was er braucht und was zu ihm gehört. Und zugleich, und das ist eine ganz alte Erfahrung, immer sind dem Menschen die Dinge sehr nahe, die zu ihm gehören. Man erkennt sie noch nicht, man entdeckt sie nicht. Und das ist eine der größten Veränderungen auf diesem Weg überhaupt. Man weiß, was zu einem gehört und man erfährt sich und sieht dann auch das Wesentliche, was man für sein Leben, für sein künftiges Leben, das ganz sicher ein wesentlich stärkeres Leben sein wird, als in der Vergangenheit, was man dazu benötigt.
Gut, ich bekomme also Monographien nach Hause gesendet und studiere diese. Gibt es denn auch irgendeine Form von Austausch innerhalb der Gemeinschaft der Studierenden? Apropos Ellbogengesellschaft, über die wir ja vorhin gesprochen haben, Ich kann mir nämlich vorstellen, es ist ganz schön schwierig für sich ganz alleine diesen Weg zu gehen.
Das wäre auf die Dauer auch etwas monoton. Das heißt ja schon, können wir aus alten Zitaten entnehmen, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er braucht immer andere Menschen und das ist auch sehr wichtig. Und das Mitmenschliche gerade spielt ja eben auch bei Amok eine große Rolle. Und deswegen gibt es eben auch die Städtegruppen, wo man zusammenkommt, wo man sich gemeinsam trifft, wo man sich austauscht in den Studienerfahrungen und wie anfangs ja schon gesagt, eben auch gemeinsam Meditationen durchführen kann, eben auch an Tempelarbeiten teilnehmen kann, die Rituale, die das Bewusstsein so sehr stärken und den Menschen einen neuen Weg auch zeigen können. Ich denke, dass das eben sehr wichtig ist, vor allen Dingen, dass man auch erfährt, dass eben auch der andere eben auch irgendwo eben seine Probleme hat, an denen er arbeitet und an denen er eben gerne auch sich mit den anderen austauschen möchte. Und darüber hinaus, was eine große Tradition auch bei uns hier im deutschsprachigen Raum bei Amok ist, das sind die Seminare, die dann zusätzlich auch angeboten werden, an denen man teilnehmen kann, wenn man möchte, die eben auch das ganze Lehrmodell weitergeben, aber eben auch auf mündlicher Ebene. Und vor allen Dingen, wo viele Dinge dann auch mitgeteilt werden, die auf schriftlichem Wege alleine gar nicht möglich wären. Wo es dann auch oft die mündliche Überlieferung braucht, was auch wiederum der alten Tradition entspricht. Die Monographien selbst, die weisen den Weg und es ist sehr wichtig, dass man eben auch diese liest und dass man sie annimmt und eben auch sich bemüht zu verstehen, was der Inhalt der Monographien ist. Und darüber hinaus merkt man aber immer wieder, dass der gemeinsame Gedankenaustausch ebenso mit dazugehört und dann eben die besondere Vertiefung, die man dann eben auch in Seminaren erfahren kann, wenn man dies möchte. Das ist sehr wichtig. Immer bleibt alles die freie Entscheidung jedes Einzelnen. Es wird ihm angeboten und es wird ihm empfohlen, aber es ist seine Entscheidung, wie weit, wie tief er diesen Weg gehen will und wie weit und wie tief er ihn gehen will. Das ist geradezu unendlich, je nachdem, wie weit er eben selbst einsteigen möchte.
Ich würde gerne noch mehr zum Inhalt dieser Städtegruppe-Treffen erfahren. Könnten Sie mir noch Näheres dazu sagen?
Man trifft sich, wie schon gesagt, eben zu besonderen Studien. Man führt auch Meditation durch. Man führt gemeinsam Übungen durch und man merkt, wenn man sie gemeinsam auch mit anderen macht, wie sehr von Vorteil das sein kann. Vor allen Dingen durch die gemeinsame Arbeit entsteht auch ein gemeinsames, sagen wir einmal, Feld an Verständigung. Und darüber hinaus auch ein gemeinsames Kraftfeld, so kann man das ruhig bezeichnen, so wie überhaupt innerhalb des Ordens viele Dinge eben auch getragen werden durch ein besonderes Kraftfeld, das innerhalb des Ordens gerne als der Egregor bezeichnet wird. Das heißt also, alle Studierenden sind in einer gewissen Weise eben auch miteinander verbunden und gekräftigt und gestärkt durch jene Verbindung, die, wie wir anfangs im Gespräch ja schon anklingen haben lassen, die aus der sogenannte kosmisches Sanktum bezeichnet werden. Es ist ein geistiger Ort im kosmischen Raum, zu dem die Rosenkreuzer zu allen Zeiten zusammengekommen sind und wo sie ihr Bewusstsein auch erheben können und wovon sie sehr viel Segnung, Kraft, Einsicht erhalten können und darüber hinaus eben auch das, was man als Erleuchtung versteht. Erleuchtung ist eigentlich ein arg geschundenes Wort, könnte man sagen, denn was heute alles unter Erleuchtung hineingepackt wird, ist richtig schade. Auf der rosenkreuzerischen, in der rosenkreuzerischen Tradition bedeutet Erleuchtung so viel, dass irgendwann einmal der Mensch an eine Bewusstseinsstufe angelangt, in der er alle Dinge in seinem wirklichen Sachverhalt erkennt, wie sie wirklich sind. Er lernt sozusagen, hinter den Vorhang zu schauen, der hinter allem Sichtbaren verborgen ist. Er erkennt, wie etwas wirklich ist. Das heißt also, alles, was der Mensch, so heißt es in den Lehren auch, im Grunde genommen mit seinen sichtbaren Augen wahrnimmt und mit seinen äußeren Sinnen wahrnimmt, ist im Grunde genommen noch lange nicht die gesamte Realität. die aus dem Fernen Osten ist uns auch der Begriff des Maya überliefert, also der Schleier, könnte man auch sagen, hinter dem die wirkliche Schöpfung verborgen ist. Und so ist es in unserer Welt normalerweise eben auch. Unsere Welt, so wie wir sie wahrnehmen mit unseren äußeren Sinnen, ist eigentlich lediglich eine Illusion. So wie die alten Mystiker gesagt haben, diese Welt ist eigentlich im Grunde genommen eine Illusion. Und diese Illusion, in der der Mensch im Allgemeinen lebt, diese Illusion kann er verändern für sich selbst. Und das ist das, was man eine geistige Entwicklung nennt. Er lernt sozusagen, hinter den Dingen zu schauen, was das Wesen einer Sache ist, warum etwas überhaupt so ist, wie es äußerlich erscheint. Und vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, die wichtigste Botschaft für ihn selbst, für seine Entwicklung, für seine Psyche und Probleme, die Menschen so im Allgemeinen eben mit sich herumtragen. Durch diese Arbeit lernt er vor allen Dingen auch, dahinter zu blicken, warum er dieses Problem hat oder jenes, womit er sich herumträgt, wo die Ursache ist. Und das ist eine alte Erfahrung. Wenn man die Ursache erkennt, sind vielleicht 80% dieses Problems schon fast bereinigt. Und den Rest eben muss man dann dazu tun, damit dies dann auch tatsächlich nicht nur eine vorübergehende Erscheinung ist, sondern dass es auch Bestand hat. Das gehört natürlich dazu, zu dem, was man als eine Meisterung des Lebens bezeichnet. Die Welt, so heißt, sagen die Mystiker und die Rosenkreuzer natürlich in besonderem Maße, ist eigentlich ein Spiegel unserer selbst. Wir können die Welt nur so wahrnehmen und so erkennen, wie wir sind. Und wenn wir diese Welt verändern wollen und wenn wir diesem Leben einen neuen Sinn geben wollen und dieser Welt, dann können wir das nur, indem wir es in uns selbst tun. Aber wir können das eben erst dann, wenn wir uns bis zu einem gewissen Maß kennengelernt haben, wer wir überhaupt sind, woraus wir zusammengesetzt sind. Und wenn wir das erkannt haben, dann haben wir die wichtigste Schwelle zur Meisterschaft überschritten.
Herr Neff, Sie haben mir jetzt so viel erzählt über die Lehren des Amok, über Meditationen und Übungen, was mich persönlich jetzt ganz brennend interessiert. Gibt es irgendwelche mystischen Übungen aus der Tradition des Amok, die ich machen kann, auch ohne Mitglied zu sein? Könnten Sie gemeinsam mit mir und unseren Zuhörern eine solche Übung durchführen?
Das können wir gerne tun. Natürlich gibt es Übungen, die vor allen Dingen auch für Menschen von hohem Interesse sind, die nicht jetzt diesen Weg gehen oder Mitglied geworden sind. Und in unseren Städtengruppen gibt es ja eben auch Veranstaltungen, wo jeder Mensch daran teilnehmen kann, der daran interessiert ist. Und andererseits natürlich Internet. Das ist das große Stichwort heute, wo man, wenn Sie unter Amok dort hineingehen, amok.de, können Sie erfahren, wo, in welcher Stadt ist gerade was los, wo kann ich hingehen und wo kann ich eben daran teilnehmen, an irgendwelchen Veranstaltungen, Aktivitäten, die da durchgeführt werden. Oder rosenkreuzer.de, rosenkreuzer.de und amok.de, das sind diese zwei Adressen, wo man ins Internet reingehen kann und sich darüber informieren kann. Und da gibt es eben Aktivitäten für alle Menschen, die daran Interesse haben. Und dann gibt es eben welche, die nur für Mitglieder bestimmt eben sind, was man verstehen muss. Denn wenn man einen gemeinsamen Weg beschreitet und begeht, dann gibt es eben gewisse Dinge, die man dann mit anderen alleine teilen möchte, die ebenso diesen Weg gehen, was auch dann von Bedeutung ist. Eine der wichtigsten Übungen im Grunde genommen, die wir gerne weitergeben und die fundamental sind, ist zum Beispiel die Übung zur Erfahrung der Harmonisierung des Bewusstseins. Der Mensch, wie wir vorhin ja schon davon gesprochen haben, ist, so wie die gesamte Schöpfung, ja ein duales Wesen. Alles ist in dieser Schöpfung zweifach aufgebaut. Alles kann nur deswegen existieren, weil es sein Gegenteil in sich trägt. Wenn dieses nicht wäre, wäre diese Schöpfung, so sagen die Rosenkreuzer-Lehren, überhaupt nicht existent. Und es gilt natürlich auch für den Menschen. Der Mensch selbst hat, wie er durch die ganzen Gespräche, das wir führen, hindurch immer wieder zum Anklingen kommt, hat ein äußeres Bewusstsein und hat ein inneres Bewusstsein, so sagen die Lehren. Das äußere Bewusstsein wiederum gliedert sich in eine objektive und eine subjektive Phase. Und das innere Bewusstsein gliedert sich ebenso wiederum in eine persönliche und in eine kosmisch-spirituelle Phase, die man auch als unpersönliche Phase bezeichnet oder deren die unpersönliche Phase zugehörig ist. Und es gibt eine Übung, die eine ganz klassische Übung ist, die aber auch für jeden Menschen sehr hilfreich sein kann, dieses Bewusstsein zu harmonisieren, in Einklang zu bringen, was überhaupt die Voraussetzung dafür ist, dass der Mensch Stärkung erfährt, innere Stärkung, Kraft, die durch die Harmonisierung des Bewusstseins eben dann zum Entstehen kommt und damit er diese Welt mit etwas anderen Augen sieht, nicht so bizarr, sondern auch die Schönheit dieser Welt wahrnimmt und Zusammenhänge dadurch eben leichter erkennen lernt, wie etwas wirklich ist. Grundvoraussetzung ist die Fähigkeit, sein Bewusstsein in Einklang zu bringen, zu harmonisieren. Und eine dieser Übungen können wir gerne durchführen. Das Beste ist, und das ist natürlich jetzt auch für die Zuhörer wichtig, die dieses Gespräch mit anhören. Sie sitzen sicher irgendwo auf einem Stuhl. Das ist immer die bequemste Haltung, vor allen Dingen für den westlichen Menschen. Und sitzen so bequem und entspannt als möglich auf diesem Stuhl, indem Sie die Füße auseinanderstellen und den Rücken direkt an der Lehne haben. Das ist die bequemste Haltung. Und dass Sie Ihre Hände mit den Handflächen nach unten direkt auf die Oberschenkel legen. Sie werden feststellen, das ist die bequemste Haltung für den Menschen, vor allen Dingen, wenn er Übungen in dieser Art durchführt. Man nennt diese Haltung auch gerne den Pharaonensitz und erinnert uns daran, dass die alten Ägypter eben auch genau gewusst haben, warum sie so sitzen und nicht anders. Am besten ist es, die Augen dabei zu schließen, denn dadurch wird es Ihnen gelingen, sich viel besser auf sich selbst zu konzentrieren. Und dann sollten wir erst einmal still in uns selbst werden. Sollten unsere Gedanken, die uns so bewegen, die man zuerst einmal betrachtet, dann ganz bewusst ziehen lassen und uns auf unseren Körper konzentrieren. Der Körper des Menschen, der ja auch wiederum zweifacher Natur ist. Der Mensch hat einen physischen und einen psychischen Körper. Und beide sollen vor allen Dingen auch bei dieser Übung in Einklang gebracht werden. Dies ist die beste Vorbeugung für jede psychosomatische Disharmonie. Und dann konzentriert man sein Bewusstsein auf den Körper, von den Fußsohlen bis zur Haarspitze. Und man stellt sich dabei vor, wie der Körper eigentlich der Tempel des Menschen ist, vor allen Dingen seiner Seele. Und durch diesen Körper hindurch wollen wir mit unserem Bewusstsein eine Wanderung vornehmen, von den Fußsohlen bis zu den Haarspitzen. Zuvor sollte man sich frei machen, indem man drei tiefe Atemzüge einnimmt. Und am besten folgen Sie mir einfach so, wie das von mir vorgegeben wird. Atmen wir tief ein, halten den Atem etwas an und atmen dann kräftig, aber ganz locker wieder aus. Atmen wir dann noch einmal ein, halten den Atem etwas an und atmen wieder kräftig aus. Atmen wir dann noch einmal ein, halten den Atem etwas an und atmen kräftig wieder aus. Spüren wir, wie der Atem über die Lungen jede Zelle unseres Körpers erreichen kann und sie dadurch stärkt und belebt. lassen wir es dann atmen und lenken wir unser Bewusstsein auf die Füße. Versuchen wir, die Zehen beider Füße wahrzunehmen. Spüren wir das pulsierende Blut, die Haut, die Nägel. Alles, was zu den Zehen gehört. Und gehen dann weiter zu den Fußsohlen beider Füße. Zu den Fersen. Weiter zu den Fußrücken. Bis zu den Fußgelenken. Und gehen wir dann weiter die Beine hoch, Waden und Schienbein mit einschließend. Bis hoch zu den Knien. Kniescheiben, Kniehöhlen, alles schließen wir mit ein. Gehen wir weiter zu den Oberschenkeln. Weiter zum Unterkörper. Und durch den ganzen Rumpf, mit all seinen Organen, Muskeln und Knochen, alles schließen wir mit ein. Auch den Rücken mit seiner Wirbelsäule. Und die Brust mit ihren Organen. Und gehen hoch bis zu den Schultern. Gehen wir weiter zu den Händen. Alle Finger, vom Daumen bis zum kleinen Finger, nehmen wir wahr. Gehen weiter zu den Handflächen. Weiter zu den Handrücken.
bis zu den Handgelenken. Und wir gehen weiter, die Unterarme hoch. Bis zu den Ellbogen. Und weiter zu den Oberarmen. Bis hoch zum Nacken. Und weiter durch den ganzen Hals. Von unten nach oben, alles schließen wir mit ein. Gehen hoch bis zum Rachen. Und zu den Zähnen und zur Zunge bis hoch zum Gaumen und wir gehen weiter durch den ganzen Kopf, zuerst zum Kinn. Dann zu den Wangen, weiter zu den Lippen, weiter zur Nase mit ihren Nebenhöhlen, weiter zu den Augen, und zu den Ohren. Weiter zur Stirn. Und schließen nun den ganzen Kopf mit ein. Mit all seinen Höhlen und Nebenhöhlen. Bis hoch zur Schädeldecke. Und von den Haarwurzeln bis zu den Haarspitzen. Man kann nun, wenn man diese Übung bewusst durchgeführt hat, eine besondere Harmonie in sich selbst wahrnehmen. Und zugleich die dabei entstandene besondere Energie, die wir aber nach alter Tradition ganz bewusst wieder entlassen sollten. In den kosmischen Raum, woher sie kam, mit einem Dank. Nun können wir verstärkt mit neuer Kraft versehen, mit besonderer Harmonie, wieder an unsere üblichen Alltagsbeschäftigungen herangehen oder auch vielleicht gerade in diesem harmonischen Zustand etwas Besonderes lesen, etwas studieren, was uns durch diese Übung wesentlich leichter gelingen wird.